ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da beschäftigen wir uns heute mit Judith Butler und fragen, warum ist sie so umstritten? Wobei umstritten eigentlich nicht das richtige Wort ist, um die Ablehnung zu beschreiben, die der US-amerikanischen Philosophin entgegenschlägt. Und das weltweit. In Brasilien hat vor ein paar Jahren eine aufgebrachte Menge eine Puppe mit Butlers Gesicht angezündet, eine Art Hexenverbrennung. Judith Butler sei die berühmteste Intellektuelle der Welt, die einflussreichste, aber auch die am meisten verhasste, so fasst es der Kulturwissenschaftler Dietrich Diederichsen. Woher kommt dieser Hass? Bekannt geworden ist Judith Butler als Geschlechtertheoretikerin, gilt als Mitbegründerin der Gender Studies. Sie schreibt über Macht und Begehren, über Feminismus, Rassismus, Israel, den 7. Oktober. Man könnte auch sagen, Butler geht dahin, wo es wehtut, wo es uns wehtut. Morgen feiert Judith Butler ihren 70. Geburtstag und wir wollen fragen, was an dieser streitlustigen Intellektuellen, an dem, was sie schreibt, sagt, tut, fordert uns heraus. Und lohnt sich die Auseinandersetzung mit ihr und ihrem Denken? Ich bin Michael Riese und ich freue mich auf meine Gäste. Jan Feddersen, er ist Redakteur für besondere Aufgaben bei der Berliner Tageszeitung Taz. Dr. Mithu Sanyal, Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Professorin Dr. Eva Geulen, Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin, Mitherausgeberin eines Hefts der Zeitschrift für Ideengeschichte, das den schönen Titel trägt Butler Trouble, in Anlehnung an den Titel des Buches Gender Trouble, das Anfang der 90er den Ruhm von Judith Butler begründet hat. Frau Geulen, und aus diesem Heft stammt auch der Satz von Dietrich Diederichsen, den ich am Anfang zitiert habe, Judith Butler sei die berühmteste und einflussreichste Intellektuelle der Welt. Das ist ja mal eine Ansage. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, ich glaube, das ist sie wirklich. Ich kenne keine andere Intellektuelle, die eine solche Reichweite hat. Und das Beispiel, das Sie vorhin genannt haben, dass man in Brasilien Strohpuppen von ihr verbrennt, ist sicherlich ein Beispiel dafür.
Mhm. Frau Sanyal, seit 2018 gibt es in Deutschland die sogenannte dritte Option. Das heißt, es wird die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern, von Mann und Frau, rechtlich anerkannt. Ein paar Jahre später ist dann das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem kann jeder seinen Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern, ohne Gutachten, ohne ärztliches Attest. Wäre das alles möglich gewesen ohne den Einfluss von Judith Butler?
In Deutschland, im Westen wahrscheinlich nicht. Mein Vater kommt aus Indien, in Indien, in Pakistan und vielen anderen Ländern gibt es natürlich seit Hunderten von Jahren drei Geschlechter. Selbstverständlich, auch im Pass. Also deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, dass wir das Gefühl haben, Judith Butler hat Trans erfunden. Nein.
Mm. Herr Feddersen, und trotzdem haben Sie, es ist noch gar nicht lange her, in der Taz bilanziert, kein Impuls ging von Butler aus, der die Welt auch nur einen Deut besser gemacht hätte. Wie kommen Sie zu diesem harten Urteil?
Ich glaube, man kann das ganz gut illustrieren, überhaupt an der rhetorischen Praxis von Judith Butler, die unentwegt formuliert, Kritik an ihr komme eigentlich nur von rechts, also aus der Bolsonaro-Rechten in Brasilien, von aus der Trump-Seite, von Netanyahu und so weiter und so weiter. Aber es gibt erhebliche Kritik an dem, was ihre Performance-Theorie anbetrifft und alles, was darum herumgerankt ist, auch von links, also auch von linksliberaler Seite zu kritisieren. Und es bleibt immer im Hermetischen, es bleibt im Unpraktischen. Selber die Kritiken, die Judith Butler äußert, sind sehr oft empirisch nicht haltbar. Und ich kenne keinen einzigen bürgerrechtlichen Hinweis. Also früher hätte man gesagt, irgendwas Reformschritthaftes, was von Judith Butler in irgendeiner Form als Impuls gesetzt worden wäre. Und was das dritte Geschlecht anbetrifft, ich finde das unbedingt wichtig. Ich finde, da ist aber Judith Butler auch nicht unique, sondern das sind andere gewesen, die gesagt haben, wir müssen zum Beispiel in Deutschland das Transsexuellengesetz unbedingt reformieren, denn das ist mit der Lebenspraxis nicht haltbar.
Also ich würde definitiv sagen, dass Butler-Theorien extrem wichtig sind, extrem einflussreich sind. Ich finde es ein bisschen schwierig, von PhilosophInnen zu erwarten, dass sie jetzt direkt die Welt besser machen sollen. Auch dieser Vorwurf, ja, sie ist ja so schwer zu verstehen, sie ist so hermetisch. So ist nun einmal philosophische Sprache. In Interviews ist das ja sehr, sehr anders. Ich finde zum Beispiel Butlers Arbeit zur Gewaltfreiheit unendlich wichtig, gerade für meine Arbeit, aber irgendwie gerade zur Zeit in einer Welt, in der wir in die andere Richtung gehen, ist hier so ein notwendiges Gegensteuern gegen einen Mainstream da.
Die Frage ist, was ist ein Impuls? Ist das eine Gesetzesvorlage oder ist das etwas, das sehr viel diffuser sich verbreitet? Und ich würde sagen, im Falle von Butler haben wir es mit Impulsen zu tun, die nicht direkt handlungsanweisend sind, deren Zirkulationsradius aber wirklich erstaunlich ist. Und das heißt, es gibt genauso viel Kritik und durchaus auch von linker Seite, wie es aber auch enthusiastische Huldigungen, eine Art Fankultur ist. Und ich glaube, dieses seltsame Phänomen, dass eine Person mit einem Begriff Gender einen Paradigmenwechsel in dem Feminismus auslöst, den man aber auch nicht ganz auf sie als Person zurückführen kann, das ist schon ein sehr seltsames Phänomen.
Frau Goyle, Judith Butler ist als Kind jüdischer Eltern in Ohio aufgewachsen. In einem Interview hat sie gesagt, mit 14 habe sie dann beschlossen, Philosophin zu werden. Ihr großes Werk, mit dem sie berühmt wurde, ist 1990 erschienen, Gender Trouble oder auf Deutsch das Unbehagen der Geschlechter. Damit hat sie offenbar einen Nerv getroffen, insbesondere in der Linken. Warum?
Ich weiß gar nicht, ob es auf die Linke beschränkt war, aber in der Zeit, in der dieses Buch entstand, vor dem übrigens eine lange und komplizierte Arbeit über Hegel lag, mit diesem neuen Buch traf sie Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auf einen inzwischen etwas älter gewordenen Feminismus älterer Schule. Das war, hatte sehr viel mit Pop und Punk zu tun. Wenn man sich das Cover von Gender Trouble ansieht, mit Pink und Lila und so einer Art B-Movie-Unterschrift, dann kriegt man so ein bisschen einen Eindruck von der Zeit, in die hinein dieses Buch dann gewirkt hat.
Frau Sanyal, die frühen 90er sind eine Phase des Umbruchs, der Kalte Krieg ist zu Ende, die Mauer weg, der Sozialismus erledigt. Fukuyama ruft das Ende der Geschichte aus und da kommt Butler mit ihrer Kampfansage an das, was sie Zwangsheterosexualität nennt, ein Denken in Kategorien von Mann und Frau, das alles andere ausschließt. Schwule, Lesben, Bi, Transsexuelle. Diese bisherigen gesellschaftlichen Außenseiter, werden die bei Butler zu einer Art neuem, revolutionärem Subjekt, kann man das so sagen?
Also ich finde die Frage des Subjekts immer relativ schwierig. Was sie halt macht und was sie sehr radikal macht, ist, sie greift auf andere Strategien zurück. Sie greift auf subversive Strategien zurück. Sie greift auf Queer Politics zurück und sagt, guck mal, was machen diese Menschen? Wie gehen diese Menschen auf die Straße? Wie performen diese Menschen auch Widerstand? Sie sagt auch, Widerstand ist ja eben nicht nur das, was wir erreichen, sondern Widerstand sind die kleinen Verschiebungen. Also ne, indem wir eine Kopie von etwas sind, haben wir schon eine minimale Verschiebung gemacht. Und dann kopieren wir es nochmal und verschieben Dinge nochmal und nochmal und nochmal. Also es ist halt, unser Begriff des Politischen wird damit in einer Form erweitert, die zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig produktiv war. Und deshalb haben sich ja so viele Linke, Queere, unterschiedliche produktive politische Strömungen auf Butler auch beziehen können. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie ihre Bücher gelesen haben wie die Bibel, sondern indem sie gesagt haben, mit dieser Strategie kann ich ganz viel anfangen und mit dieser. Und deshalb war sie halt auch so breit anschlussfähig zu einer bestimmten Zeit.
Ich würde gerne eine Anmerkung dazu machen. Erstmal, Frau Grün, Sie haben natürlich vollkommen recht, Frau Sanyal, Sie auch. Judith Butler ist mit Abstand die allerpopulärste, allerbekannteste, ob nun umstritten oder nicht, Geisteswissenschaftlerin unserer Zeit. Und das ist vielleicht auch gut so, denn es ist genau der Stoff, um den von rechts bis links gestritten wird. Und auch Streit ist erstmal was vollkommen Legitimes. Butler selbst mit ihrem Werk, angefangen mit dem prominentesten Gender Trouble, kam in eine Zeit, wollen wir sagen, der Krise der Linken und sie währt bis heute. Plötzlich hatte man nicht mehr gut materialistisch in Kategorien von Klassen und Interessen zu denken, sondern da ging es um andere Wahrnehmungen. Ich möchte aber ausdrücklich bestreiten, dass mit Butler eigentlich der Regenbogen für Außenseiter, so wie Hans Meyer das formuliert hätte, Schwule, Lesben, Trans begonnen hätte. Das war alles schon angelegt in den Stonewall-Jahren. Daraus ist eine mächtige Bewegung erwachsen. Und Judith Butler hat auf jeden Fall auf ihre Art davon mitprofitiert, dass überhaupt ein Interesse zu ihren Themen hat sich entwickeln können. Das ändert aber nichts daran. Natürlich ist es so, dass ein Wimpernschlag eines Schmetterlings, sagen wir in Berlin-Neukölln, auch Auswirkungen bis nach Tibet haben kann. Aber die Theorie der Verschobenheiten, der Impulse, bei Butler ist es so, dass es in einem bürgerrechtlichen Sinne, also da, wo das wirklich um öffentliche Präsenzen ankommt, dass Butler da ausgesprochen schwach aufgestellt war. Sie hat sogar beim CSD 2010, wenn ich das richtig erinnere, sich erst freundlich einladen lassen, um mit dem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet zu werden, um dann die Auszeichnungen zu denunzieren, als die habe sich vor allen Dingen rassistischen und auch sonstigen schlimmen Umständen zu verdanken. Und dann verzichtet sie auf die Auszeichnung. Jetzt kann man sagen, das hat sie aber gut eingefädelt und sie hatte ihren Auftritt. Aber problematisch war das schon, weil sie eben einen ausgesprochenen, fürsprechenden Blick hat für alle, die im Grunde genommen, sagen wir heute, queeren Bewegung, keine Verantwortung zu übernehmen bereit sind, die Kernearbeit in den politischen Institutionen nicht leisten. Und das kann man jetzt, mein Argument kann man abtun, ja, darauf kommt das bei einer Philosophin nicht an. Aber sie hat eben auch viel getan und da ließe sich jetzt auch der Bogen bis nach Israel spannen, um den Kontext so weit zu halten, dass am Ende politisch kaum noch was übrig bleibt.
Also die Ablehnung 2010, das war in der Tat eine performative Geste, weil ihr daran lag, tatsächlich auf öffentlicher Bühne die Auszeichnenden zu kritisieren und zu monieren, dass es zu kommerziell sei. Das war ein Faktor, dass es antisemitisch und rassistisch sei. Jetzt muss man tatsächlich sagen, zu Butlers Profil gehört ein Widerspruchsgeist, der die Öffentlichkeit systematisch sucht. Wie viele offene Briefe Butler initiiert und unterschrieben hat, davon macht man sich, glaube ich, keine Vorstellung. Und ich würde eher sagen, sie fühlt sich für zu vieles zu häufig verantwortlich. Und diese öffentlichen Interventionen, die sie natürlich auch im Gespräch und präsent halten, sind eine Seite, die nicht ohne weiteres übereinzubringen ist mit den Texten, die sie produziert hat.
Wir haben
Judith Butler, ich habe Judith Butler das von mir und Carlos Spörhase herausgegebene Heft dann geschickt, als es raus war, also eine PDF zunächst. Und da hat sie gesagt, sie hat sich bedankt und dann hat sie gesagt, ihr Name stünde für etwas, das weit über das hinausgeht, was sie geschrieben oder gesagt habe. Und dass sie, diejenige, die geschrieben und gesagt hat, und das, was darüber hinausgeht, that they have a strange relationship. Mhm. Und ich glaube, das gehört mit zur Signatur, dass man es mit einer öffentlichen Intellektuellen einerseits und mit einer skrupulösen Schreiberin zu tun hat. Und bekannt sind ja die Ausführungen über ihre Texte, die einerseits als schlecht geschrieben gelten, andererseits als hermetisch. Das gehört alles, glaube ich, mit zu dem sehr eigentümlichen Profil dieser Figur.
Frau Sanyal, dann lassen Sie uns mal ganz kurz zu diesen hermetischen Texten kommen und zu dem, was da drin steht. Frau Geulen hat gerade gesagt, Butler sagt von sich selbst, ihr Name werde mit vielem in Verbindung gebracht. Man liest häufig über Butler, bei ihm werden Geschlechtszugehörigkeiten beliebig. Ist das so?
Nein, also was sie ja gesagt hat, ist, wir können Menschen nur wahrnehmen, wenn wir sie als ein bestimmtes Geschlecht wahrnehmen. Also wenn ein Baby geboren wird, fragen wir als erstes, was ist es denn? Als könnten wir nicht sagen, es ist ein Mensch. So, und wir müssen halt erstmal wissen, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Inzwischen wissen wir, es gibt auch noch eine juristisch dritte Option, aber irgendwie bevor wir in Kontakt treten können, bevor wir etwas als Objekt wahrnehmen können, muss es halt in diesen Kategorien wahrgenommen werden. Darüber redet sie ja und da leitet sie ja unter anderem auch historisch ab, dass es da historisch auch Beliebigkeiten gibt, dass es eben nicht so eindeutig ist. Wir sagen immer, aber die Wissenschaft, aber die Biologie sagt ja, es ist eindeutig und da weiß sie ja sehr, sehr klar nach, nee, die Biologie sagt es einfach nicht so eindeutig.
Darf ich zum Begriff der Beliebigkeit noch etwas ergänzen?
Gerne, Frau Gorn.
Der Begriff impliziert, dass es in meinem Belieben steht, dieses oder jenes Geschlecht zu wählen. Und in der Tat, so ist in einer etwas fröhlichen Rezeption Anfang der 90er das, was sie in Gender Trouble und den anschließenden Büchern gesagt hat, auch verstanden worden. Aber ihr Punkt war nicht, dass jeder sich sein Geschlecht beliebig wählen könne, sondern dass es Einschreibungsprozesse, Zuschreibungen gibt, die in sozialen und politischen Kontexten zu verorten sind. Und als sie sah, dass es eine Rezeption ihres ersten Buches gab, die irgendwie eine Art Befreiung und wir können alle sein, was wir wollen. Dagegen hat sie sich gewehrt und deswegen hat sie das Buch Bodies That Matter anschließend geschrieben, weil sie klarstellen wollte, dass die Beliebigkeit und Geschlecht als Lizenz, die in meinem Belieben steht, dass das ein Irrtum und ein Missverständnis ihrer Theorie war.
Ja, diese Klarstellung fand ich außergewöhnlich erfreulich. Und ob mir das jetzt behagte oder nicht, aber in dem Fall behagte mir das. Sie hat aber dennoch immer ein bisschen laviert. So einerseits, das biologische Geschlecht sei letztendlich auch konstruiert. Das halte ich für mindestens verwegen. Und jeder weiß, dass es gibt männlich und weiblich. Und es ist dazwischen ist kein Spektrum, sondern es gibt genetisch gut begründete und gut auffindbare Ausnahmen. Das ist aber von Butler so verstanden worden, dass sie eben sagte, na ja, also da ist doch wahrscheinlich das Biologische doch nicht so ganz und gar konstruiert, aber die Einschreibungsprozesse, und da kann ich ihr nur recht geben, es ist ein harter Prozess, aus einem weiblichen Wesen denn ein sozialweibliches Wesen zu machen. Also da hängt quasi das dran, was wir so viel zu lapidar Gesellschaft nennen. Und das Gleiche gilt natürlich für Männer. Also den Hinweis fand ich wichtig und das war ein zeitgenössischer Hinweis, aber auch das wussten wir eigentlich schon vorher. Das ist das, wogegen sich auch Lesben und Schwule der 70er Jahre gegen verwahrten, dass sie eben diesen Bildern, diesen klassischen Bildern von Männern und Frauen nicht entsprechen wollen. Und dass sie sich auch gegen die ganze Klischeeproduktion in eigener Sache verwahren. Auch da war Butler, sagen wir, eine vielleicht etwas besser formulierte Nicht-Avantgarde.
Also dem muss ich jetzt doch etwas widersprechen.
Danach möchte ich auch widersprechen, sehr schön.
Wie die Biologen das mit dem Geschlecht sehen, ist eine Sache. Aber ich würde sagen, der Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat zwischen dem Feminismus der 70er Jahre und dem, was heute Gender Studies heißt, der liegt offen zutage. Und wenn Sie sich zum Beispiel ansehen, in welcher Weise eine andere, eine deutsche Ikone des Feminismus, nämlich Alice Schwarzer, seit Jahr und Tag gegen Butler wütet, dann ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass da doch ziemliche Welten dazwischen liegen.
Stimmt. Aber das heißt nicht, dass die eine Welt von Gutem ist und die andere von Schlechtem. Also ich habe mit Frau Schwarzer, über die wir ja heute vielleicht nicht so opulent reden, in mancherlei Hinsicht erhebliche Probleme, um von Putin jetzt ab sofort zu schweigen. Aber was die Kritik an dem Transidentitären anbetrifft, kann ich nur sagen, da hat Schwarzer, gehörte sie mit zu den Ersten, die in den frühen 80ern, ich glaube, das war so, gesagt hat, hier gibt es ein Problem und das müssen wir auch gesetzlich lösen. Aber die Kritik am Selbstbestimmungsgesetz, also nicht nur von ihr alleine, war für mich und ist für mich tragfähig.
Hm. Frau Goyen, Sie haben vor kurzem geschrieben, Butler habe die Auseinandersetzung mit Leuten wie Alice Schwarzer, dem Feminismus alter Schule, bewusst gesucht. Zitat, es ging gegen einen Feminismus, der die Identifizierbarkeit dessen, was Frau ist, als gegeben voraussetzt. Zitat Ende. Frau Sanyal, warum ist diese Frage, wer Frau ist und wer nicht, so zentral?
Noch ganz, ganz kurz den Aspekt davor. Also zu sagen, auch Biologie, also auch dieser biologische Aspekt von Gender ist konstruiert, das war ja eigentlich eine der revolutionärsten Sachen. Dann ist immer noch die Frage, was heißt das im Einzelnen? Aber das ist nicht umstritten. Das ist halt irgendwie, da hat sie ja tatsächlich unsere Gehirne so ein bisschen wie so aufgesprengt. So, warte mal, wie können wir über etwas, was so selbstverständlich für uns ist, noch einmal anders nachdenken? Weil auch Biologie, wir denken immer, es sind Tatsachen, es sind ja auch alles Konstrukte, die wir lernen. Wir sehen, also Zellen können wir vielleicht sehen, aber irgendwie Chromosome, da wird es halt schon sehr, sehr schwierig. Wenn wir Leute anschauen, kann ich deren Chromosome nicht sehen. Irgendwie auch Biologie ist ja an ganz vielen Punkten ein soziales Konstrukt. Wir behandeln es aber, als wäre es etwas Natürliches, also dass die Natürlichkeit in Frage stellt. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Warum die Frage, wer Frau ist und wer nicht sozusagen?
Ach so, genau. Also was ja ganz schwierig ist, ist zu sagen, wir Frauen, also ne, als wäre es ein Subjekt, als wären wir alle auch irgendwo auf einer bestimmten Ebene gleich. Also wahrscheinlich irgendwie Frau Goyen und ich werden uns beide als Frauen definieren, aber aus unterschiedlichen Gründen als Frauen selber wahrnehmen. Wir werden vielleicht von außen ähnlich behandelt, weil Leute denken, dass wir Frauen sind. Aber es gibt die Identität Frau, die löst sich ja ganz, ganz schnell wieder auf. Und zu sagen, wir werden ein politisches Subjekt dadurch, dass wir eine politische Identität haben. Und politische Identitäten sind ganz, ganz wichtig in einer Gesellschaft, in der man erstmal eine politische Identität haben muss, um Forderungen zu stellen, ja, aber gleichzeitig sind sie auch so wahnsinnig einschränkend. Also man nimmt ja wie so das Ungeschriebene, also das Kleingedruckte im Vertrag mit auf darin. Und dass sie sagt, politische Identitäten an und für sich sind schon sehr, sehr schwierig. Sie sagt schon, natürlich kann ich auf eine Demo gehen und sagen, ich demonstriere hier gerade als Frau. Also sie sagt halt irgendwie, in konkreten Situationen kann ich irgendwie operativ mit politischen Identitäten umgehen, aber irgendwie ich muss sie immer in Frage stellen. Und das hat was wahnsinnig Befreiendes. Abgesehen davon, ich bin ja auch der Meinung, dass auch Männer Feministen sein dürfen. Warum denn nicht?
Selbstverständlich. Die Frage ist nur, was war jetzt wirklich neu? Ich bin ein Anhänger eines wahrscheinlich sehr altmodischen Verständnisses von weiblicher Identitätspolitik, die eigentlich gar keine zu sein hat oder gar nicht sein müsste, sondern da geht es um Leichtlohngruppen, da geht es um Gerechtigkeitsfragen, da geht es auch um, sagen wir, Arbeitsvolumenverteilungsfragen, da geht es überhaupt um die Stellung von Frauen in der Gesellschaft und Männern. Und fast niemand, die ich kenne, fragt sich morgens, bin ich jetzt eine Frau, sondern die sind einfach eine Frau oder ein Mann. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Zuspitzungen. Sie beide als Frauen gehen das natürlich, so wie ich als Mann, gehen das ganz unterschiedlich an. Aber darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass man das Biologische wenigstens anerkennt als einen extrem wichtigen Faktor des Lebens. Und nicht sagt, ach, es ist am Ende alles nur irgendwie konstruiert und daraus folgt doch nicht irgendwie eine Natur. Es gibt keine weibliche Natur. Es gibt Unterschiede biologischer Art. Das drückt sich unter anderem im Sport aus, in der Fähigkeit zu gebären. Männer können nicht gebären. Da können die noch so neidisch sein. Das ändert sich null, also an diesem Umstand. Und ich finde, dass da muss man, wie soll man sagen, die Kirche gelegentlich im Dorf lassen, so und so. Was geht an Veränderung, was nicht? Kritische Reflexion ist immer wichtig, aber man kann auch anerkennen, bestimmte Selbständerungen, bestimmte Selbstreflexionen, die auf Veränderung setzen, sind nicht immer zu haben.
Zur Biologie, also wenn man die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston fragt, dann weiß man, dass in der Biologie auch über die scheinbar symmetrische Zweiteilung, dass es nur zwei Geschlechter gibt, sehr intensiv und sehr lange schon nachgedacht worden ist. Das andere ist, dass ich ein Unbehagen daran habe, wenn ausgespielt wird die Konstruiertheit gegen die Biologie. Denn in beiden Fällen handelt es sich um normative Verbindlichkeiten. Das war gerade mein Einwand gegen den Gebrauch des Wortes der Beliebigkeit. Deswegen ist es in letzter Instanz, sozusagen in der politischen Praxis, kann man diese beiden Dinge nicht, glaube ich, nicht so einander gegenüberstellen. Und ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass, Herr Feddersen, Sie so auf der Frage insistieren, was denn an Butler nun eigentlich neu sei. Ist das die entscheidende Frage oder woher das Bedürfnis, das, was viele, die Sie damals gelesen haben und auch heute lesen, als überhaupt ganz neu empfinden, warum das rückführbar sein soll auf Vorarbeiten oder auf ähnlich gelagerte Praktiken? Das könnte zwei Gründe haben. Entweder das Bedürfnis sozusagen, den älteren Feminismus an die Gender Studies anschlussfähig zu machen oder umgekehrt. Aber das Bedürfnis ist mir nicht so ganz deutlich. Denn ich sehe doch eher einen Bruch. Denn es ist ein Unterschied, ob man feministische Politik macht oder ob man Genderpolitik macht. In einem Text, der leider in unser Heft keine Aufnahme mehr gefunden hat, 1993, als gerade die deutsche Übersetzung von Gender Trouble bei Suhrkamp erschienen war, da ist sie eingeladen worden und im Anschluss hat sie einen Text, eine Übersetzung eines Textes von ihr, der in Texte zur Kunst erschienen ist, in dem sie nachgedacht hat darüber, wie sie Deutschland erfahren hat, wo sie ja ein Jahr in Heidelberg 1981 war und jetzt war sie 93, 94, also sehr kurz nach der Wende da. Und da ist ihr aufgefallen, dass was bei ihr früh schon der Fall war, dass, sagen wir, eine feministische oder eine Genderpolitik etwas auch mit Antirassismus zu tun hat. Dass das in der im deutschen Diskurs damals erst ganz zaghaft begann. Das ist ein ganz interessanter Text.
Es geht mir nicht darum, Butler zu bagatellisieren oder zu sagen, das ist doch irgendwie alles schon da gewesen. Es ist immer schon mal irgendwann was da gewesen vor einem Startum wie im Falle von Butler. Das ist nicht nur nicht zu bestreiten, das ist ja fast eine Binse. Aber mir ist es in der Tat eine Frage wert, warum sind diese Genderfragen so extrem wichtig geworden? Kann das möglicherweise damit zu tun haben, dass andere linke Perspektiven Ende der 80er Jahre eigentlich verloren gegangen sind mit der Erosion des realen Sozialismus? Und warum ist es so populär geworden, sich auf dieses Feld zu kaprizieren und natürlich besonders von rechter Seite? Das moderne Russland Putins hat ja nachgerade als Kern der eigenen Staatsdoktrin eine Genderfeindlichkeit formuliert, das sich auch durchaus in Gesetzen und in Strafbestimmungen ausdrückt. Aber ich würde gerne wissen, ist das genau das, was eine Linke oder auch das linksliberale Milieu zum Thema zu sagen hat? Dreht sich das alles tatsächlich um Fluiditäten, um Möglichkeiten? Und hierbei nochmal ganz ausdrücklich gesagt, ich finde diesen permanenten Widerspruchsgeist, den Sie vorhin, Frau Gollen, angeführt haben bei Butler, ausgesprochen reizvoll. Also natürlich, manche Sachen ärgern mich, andere denn nicht. Und das reizt mich auf jeden Fall mehr als jetzt ein Text, der mir nachgerade wie aus dem Munde spricht.
Ich finde das einen ganz, ganz spannenden Hinweis. Aber ich glaube, das ist ja keine Kritik an Butler an und für sich, sondern es ist ja eine Frage an die Linke. Also haben wir vielleicht bestimmte materielle Fragen, ne, wie irgendwie, weiß nicht, Occupy, Krieg gegen die Banken, ein bisschen aus dem Auge verloren und irgendwie sind Genderfragen zu groß behandelt worden? Ich finde, das ist auch eher immer eine Frage der Medien, also auch wonach wird gefragt, sehr viel, viel leichter nach Gender zu fragen, als irgendwie, wie wollen wir das Wirtschaftssystem ändern? Ja, also das würde ich als irgendwie grundsätzliches politisches Thema absolut unterschreiben, aber ich kann mich daran erinnern, also in einer deutschen Linken, wie die Auseinandersetzung mit Butler wirklich wie eine Befreiung war, also auch in feministischen Kreisen eine Befreiung war, wie sie neue Formen des Politischen möglich gemacht hat. Und natürlich war das nicht Butler alleine, aber sie steht halt so ein bisschen wie so pars pro toto für eine ganze Reihe von Menschen, die es gedacht haben. Mhm. Und was sich damals auch an einfach Spaß haben dürfen an Politik machen entwickelt hat. Und das als politisch wahrzunehmen und da irgendwie rauszukitzeln, warum ist das politisch? Also nicht eben nur Spaß haben um des Hedonismus willen, sondern wie können wir Freude zu einem politischen Instrument machen? Das sind ja auch alles Dinge, die eine ganz große Rolle spielen in ihrem Arbeiten und Schreiben.
Mhm. Frau Sanja, Sie sprechen von Befreiung. Das ist interessant. Wie kann es denn sein, dass das, was Butler im Sinn hat, nämlich eine Theorie der Befreiung von vielen heute als Bedrohung wahrgenommen wird. Im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die AfD vor kurzem einen Antrag gestellt. Es geht um die Finanzierung der Hochschulen. Darin werden Universitäten aufgefordert, Zitat, keine Aktivitäten mehr stattfinden zu lassen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie mit normativem und gesellschaftspolitischem Anspruch das tradierte Verhältnis der Geschlechter verunsichern. Darunter fallen insbesondere alle Gender Studies, Geschlechterforschung, die sich affirmativ und programmatisch auf Judith Butler und ihr Werk Gender Trouble beziehen. Zitat Ende.
Also ich glaube, es ist tatsächlich so, ich kenne ja Strategiepapiere der Rechten, die gesagt haben, wir müssen über Gender sprechen, weil dann springen alle darauf, dann sind alle ganz, ganz wütend und damit können wir A, ganz viel Stimmen abfangen. Ich glaube, der Hälfte von denen, die haben A, Judith Butler nicht gelesen, denen geht es nicht um Gender, sondern sie wissen, das ist so ein Punkt, wo man Leute irgendwie so wie am Bauch erwischt. Also wenn wir irgendwie sagen, irgendwie, nee, Dinge, die du als selbstverständlich wahrnimmst, sind aber nicht so. Da reagieren Leute natürlich so, doch, es gibt natürlich, gibt es Männer und Frauen, das sehe ich doch. Und da kriegt man halt ganz, ganz viel Wut mobilisiert und man geht auch ganz schnell aus dem Bereich des Politischen heraus. Und das kann man nicht Butler vorwerfen, ich würde tatsächlich sagen, das ist eher etwas, was man da der AfD vorwirft.
Nein, um eine Kritik ad personam geht es ja nie. Also ich würde sagen, dass mit der AfD und mit Sachsen und das jetzt auch Sachsen-Anhalt, was ich da so höre, ich kenne viele Gespräche mit AfD-Funktionären oder solche, die es werden wollen, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, gequirlter Bullshit. Also was die reden und dann sagen sie plötzlich irgendwie Butler und dann frage ich denn zurück, was habt ihr denn sonst so gelesen? Und dann kommt dann meistens nichts und das sind Buzzwords und das sind letztendlich so Trümmerstücke einer gewollten Auseinandersetzung, die irgendwie auf Einverständnis hofft. Und tatsächlich ist es so, dass auch in der Bundesrepublik, im Kern mitteleuropäischen Land Deutschland, spielen sich von morgens bis abends letztendlich rund um die Uhr unentwichte Verhandlungen um Geschlechtlichkeiten statt. Und da geht es eigentlich gar nicht um Gender, sondern die Verhältnisse sind so freiheitlich, dass letztendlich ein jeder und eine jede so tun kann, was er oder sie will. Was Butler aber unbedingt zu einer Ikone des Rechtspopulismus macht, ist, dass sie die Szene um Butler wird wahrgenommen als Establishment. Also so das, was damit kennt sich 68er auch gut aus. Ah, das ist das Establishment, wir müssen dagegen sein, wir sind auch dagegen. Und Butler eignet sich perfekt dafür, für eine Strategie zu sagen, das wollen wir nicht, aber was die AfD hofft, eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann und die Rollenbilder bleiben alle gleich. Da kann die AfD noch so viel vorschlagen, was sie gerne hätte. Das wird niemals wieder passieren.
Dann warten wir mal ab, wie die Wahlen ausgehen und was dann mit solchen Anträgen passiert. Also zwei Dinge. Das eine, ich würde Mithu Sanyal zustimmen, dass es sich hier bei Gender und auch bei Butler tatsächlich um Triggerpunkte handelt. Ja, so hat der Soziologe Mao das genannt. Das heißt, das bringt die Leute sofort in die eine oder in die andere Richtung in Rage. Und als zweiter Punkt vielleicht noch dieser Hinweis auf die Erosion der Linken. Ich glaube, seit 1989 sind, und das ist jetzt nicht Butlers Schuld oder Butlers Verdienst, sind Verlässlichkeiten, sind Erwartungshaltungen, haben sich regelmäßig ändern müssen. Und das letzte Mal seit dem Angriff, also seit der Attacke der Hamas auf Israel und dem anschließenden Krieg in Gaza. Und ich glaube, das ist die Linke als sich durchhaltendes oder erodierendes Phänomen in der Weise gar nicht mehr gibt. Und vielleicht, ja?
Ja, Frau Goyen, Sie haben da schon ein Stichwort genannt und wir müssen darauf zu sprechen kommen, nämlich Gaza. Ja. Meine schlimmste Eigenschaft ist die Streitlust. Das sagt Judith Butler über sich selbst. Zuletzt hat sie ein Eklat ausgelöst, weil sie das Massaker der Hamas am 7. Oktober als Akt des bewaffneten Widerstands bezeichnet hat. Frau Sanyal, das war vor 2 Jahren bei einem Auftritt in Paris. Was ist da genau passiert?
Genau, es war eine 2-stündige Veranstaltung, aus der dann so ein paar Clips im Internet erschienen sind, die dann sofort für ganz viel Aufregung gesorgt haben. Butler hat ja häufig schon vorher gesagt, dass sie irgendwie nicht nur die Hamas, sondern verschiedene andere Gruppierungen auch der Linken zuordnet, was irgendwie auch ganz häufig missverstanden worden ist als links gleich gut. Also irgendwie Stalin ist halt auch links, aber nicht gut gewesen. Also das ist halt einfach nicht dasselbe, sondern einfach, wenn man sich dann anguckt, irgendwie, was sind die politischen Strukturen, die dahinter stehen. Und es ging um 2 Clips. Es ging einmal um die Frage des Widerstandes, also weil Widerstand immer als positiv wahrgenommen wird, versus Terrorismus, der negativ ist. Und es handelt sich ja ganz, ganz häufig um dieselben Akte. Also es ist ja kein irgendwie Unterschied zwischen einem bewaffneten Widerstand und Terrorismus. Es ist halt eine Interpretation desselben Aktes. Und dass Judith Butler gesagt hat, sie war völlig entsetzt. Sie war auch sehr getriggert, also auch persönlich, auch familiengeschichtlich sehr, sehr, sehr getriggert von dem Anschlag der Hamas. Aber um zu überlegen, wie können wir weitergehen, wie können wir uns eventuell auch eine Lösung vorstellen, müssen wir halt davon wegkommen zu sagen, die haben das nur gemacht, weil die möglichst viele Juden und Jüdinnen töten wollten. Zu einem, was ist der Motivation dahinter? Die muss ich nicht teilen, aber wenn ich sehe, es gibt eine politische Motivation dahinter, dann kann ich in irgendeinem Punkt auch mir vorstellen, dass wir irgendwann zu einer Einigung kommen, dass wir irgendwann die Waffen niederlegen können, weil es ist ja eben nicht so, dass Judith Butler sagt, bewaffneter Widerstand ist gut, sondern Judith Butler hat ja vorher ganz viel auch darüber geschrieben und publiziert und immer wieder gesagt, dass sie für Gewaltfreiheit ist, übrigens nicht nur von Widerstandsgruppen, sondern auch von Staaten. Das ist ja ihr politisches Ziel. Und das ist halt sehr irgendwie durch den Fleischwolf gedreht worden und sofort so verstanden worden, inklusive ihrer Gesichtsausdrücke. Es ist eine Veranstaltung in Frankreich. Sie hatte so eine Flüsterübersetzung im Ohr. Das heißt, sie hat immer irgendwie, wenn die Flüsterübersetzung kam, mit sehr verkniffenem Gesicht zugehört. Dann wurde gesagt, guckt mal, es geht um die vergewaltigten Frauen und jetzt verkneift sie das Gesicht. So, nee, die hat die Flüsterübersetzung versucht zu verstehen.
Herr Feddersen, was die Sache verkompliziert, Butler selbst ist Jüdin. Kann man ihr, einer jüdischen Antizionistin, denn tatsächlich, wie Sie das getan haben, ein Zitat, faktisch antisemitisches, weil Israel dämonisierendes Sprechen über den Nahen Osten unterstellen?
Natürlich. Doch. Also das ist so, und das, damit meine ich jetzt nur nicht jüdische Freundinnen und Freunde, die sich in dieser Hinsicht ganz uneins sind. Aber natürlich gibt es jüdische Antisemiten. Aber was es vor allen Dingen gibt, ist eine sehr, sehr einflussreiche Theoretikerin wie Judith Butler, der man eventuell mit viel Goodwill attestieren kann. Sie habe nur zum Nachdenken anregen wollen. Da fiel ja auch der Begriff vom Kontext, den man immer im Blick behalten müsse. Also Kontext 7. Oktober. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe nicht nur Clips dieser französischen Veranstaltung gesehen, sondern weitgehend die Aufzeichnung. Und ich habe mich jetzt nicht an Mimiken festgemacht, aber mir ist kalt geworden, als sie sagte, naja, wissen wir das, ob es wirklich sexuelle Gewalt gegeben hat? Und das ist eine Frage, die für mich seitdem im Raum ist. Kann man bei ihr eigentlich auf so etwas wie spontane Empathie hoffen? Drückt sich ihr Widerspruchsgeist auch in sowas wie einer leidenschaftlichen Beherzigung von Opfern aus, den Opfern des 7. Oktober? Die Soziologin, nicht minder weltberühmt Eva Illouz, bezeichnete Judith Butler bei einer Veranstaltung etwa vor einem halben Jahr in Hamburg als Scharlatanin. Und das ist vielleicht ein bisschen grob, womöglich auch vulgär, aber in dieser antizionistischen Hinsicht trifft es doch eigentlich sehr genau.
Darf ich etwas zu der Frage der sexualisierten Gewalt sagen? Worum es ihr ja nicht ging, war zu sagen, sexualisierte Gewalt ist in Ordnung. Das hat sie auch gesagt. Aber was sie gesagt hat, wir instrumentalisieren gerade sexualisierte Gewalt. Wir sagen, guckt mal, die anderen verwenden sexualisierte Gewalt. Das sind Monster, sie sind ganz anders als wir. Und darum geht es ja darin. Und das ist ja etwas, was wir in allen Kriegen übrigens mitbekommen. Das ist ja überhaupt nicht auf irgendwie Hamas, Israel oder so spezifisch, sondern das ist ja tatsächlich etwas, die anderen sind dadurch besonders anders wegen der sexualisierten Gewalt. Und da, dagegen, irgendwie, da hat sie vorher gegen geschrieben, da irgendwie, und das sind ja Dinge, die dann sehr, sehr verkürzt in so einem Gespräch wieder auftauchen, dass wir ja alles mit der sexualisierten Gewalt sozusagen rechtfertigen, dass sie sagt so, nein, halt, irgendwie hier innehalten, irgendwie lass uns genau angucken, was tatsächlich passiert ist. Und ohne jetzt irgendwie zu politisch zu werden, ich fände es ja tatsächlich gut, also diese Untersuchungskommission zu haben, weil wir arbeiten hier mit hoch aufgeladenen, emotionalisierten, also ne, es ist ein hoch emotionalisiertes Feld, und zu sagen, lass uns angucken, was wirklich passiert ist, lass uns das konkret bestrafen und lass uns nicht diese großen, das ist der archetypische Feind, lass uns nicht damit operieren.
Aber das war nicht der Fall, Frau Sanyal. Also wir haben wahnsinnig viel Untersuchungsmaterial im Kontext des 7. Oktober einsehen können, und ich kann davon nur unbedingt abraten, das ist kaum durchzustehen.
Absolut, da stimme ich Ihnen absolut zu. Aber irgendwie, wir haben ja genauso die anderen Materialien, was seitdem passiert, und nichts, weder das eine noch das andere, ist ja gerechtfertigt. Und darum geht es ja. Also wir können ja Gewalt nicht durch Gewalt verbessern.
Und dazu hat sich Butler natürlich auch vielfältig geäußert, und ihre Positionen, sowohl was Hamas als auch andere Dinge im Nahostkonflikt angeht, sind spätestens in Deutschland seit 2012, als man ihr den Adorno-Preis verliehen hat, den man ihr dann kürzlich wieder aberkennen wollte, bekannt sind und diskutiert werden. Ich würde dazu gerne sagen, erstens, dass sich die Dinge und auch die politischen Einschätzungen gerade unter globalen Bedingungen lokal immer noch mal sehr anders darstellen. Ob man jetzt in Kalifornien ist, ob man in Oxford ist oder ob man in Brasilien ist. Und das andere ist, dass ich doch bezweifle, ob man einer jüdischen Autorin, deren Familie im Holocaust umgekommen ist, sagen kann, sie sei antisemitisch. Das ist, glaube ich, nur in einem sehr spezifischen deutschen Kontext möglich. Und man muss eigentlich sagen, dass Butler umgekehrt mit dem Buch Am Scheidewege und Judentum und Antizionismus oder die Kritik am Zionismus eigentlich versucht hat, sozusagen andersherum genau diese Frage zu stellen. Kann ich als Jüdin oder vielleicht sogar muss ich als Jüdin auch kritisch gegenüber Israel sein? Und dann ist sie in die Archive hinabgestiegen und hat gesucht nach Autorinnen und Autoren, unter anderem Arendt, viele jüdische Autorinnen, Benjamin auch, aber natürlich auch ihr Lehrer Edward Said, um solche Positionen möglich zu machen. Das ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang ein wichtiger Hinweis.
Na, das stimmt. Ich vermute, dass es kein Juden, keine Jüdin, und dann erweitere ich das mal also auf die Staatswerdung des geschützten Jüdischen, also Israel, gibt es niemanden, der sich da morgens nicht fragt, was machen wir hier eigentlich, was ist das hier eigentlich genau, kann das eine akzeptable Normalität sein? Und diese Diskussion gibt es auch seit dem 7. Oktober rauf und runter in Israel und nicht alleine durch die immer karger werdende Linke dort selbst. Und ich finde nur, es ist kaum von Hand zu weisen, dass vieles von dem, was Butler in puncto Israel vorträgt, nicht antisemitisch ist. Das ist nicht ein Befund wie, das ist jetzt ein Kilogramm und kein Gramm mehr oder weniger, sondern das ist so lesbar und das ist so interpretierbar.
Ja, und lesbar und interpretierbar ist natürlich immer sehr viel.
Ja.
Es ist
natürlich
ja auch die Frage, wie wir Antisemitismus definieren.
Und das, ich hatte ja gerade gesagt, das ist jetzt eine Vorstellung, die sozusagen an bestimmte Kontexte hier gebunden ist. In anderen Kontexten sieht es nochmal ganz anders aus. Es gibt nicht das Geschlecht, es gibt nicht die Linke und es gibt auch nicht den Antisemitismus.
Naja, und dass Joyce Butler ja auch erklärt, dass irgendwie welche große Teile der linken jüdischen Intellektuellen ja einfach absolut ausgegrenzt werden und wurden irgendwie in dieser Frage des Zionismus irgendwie repräsentiert alle Juden und Jüdinnen. Also was ist zum Beispiel mit dieser ganzen bundistischen Tradition, der sie sich ja irgendwie sehr zugehörig fühlt? Die sind ja sozusagen daraus definiert worden. Es ist ja auch die Frage, ist es eventuell auch, und das stimmt ja auch mit vielen Antisemitismus-Definitionen überein, ist es eventuell auch antisemitisch zu sagen, irgendwie Israel gleich alle Juden? Und da würde ich natürlich sagen, natürlich ist es nicht der Fall.
Na, das habe ich nicht gesagt. Und
das ist aber also der Vorwurf an Judith Butler häufig.
Butler ist an einem diasporischen Judentum gelegen, das sagt sie auch. Das hat sie gesagt, sagt sie heute und das wird sie weiter sagen. Das ist ihr gutes Recht und das soll sie sagen. Aber es gibt eben inzwischen Israel und es wird Israel als Schutzfaktor wird gewertschätzt von Millionen anderen Jüdinnen und Juden. Da kann man im Zweifelsfall hin. Das ist ein Safe Space, ob einem jetzt Netanyahu passt oder nicht. Und das muss ich nicht billigen.
Das Existenzrecht von Israel hat Butler an keiner Stelle in Frage gestellt. Also die Aussage müssten Sie mir zeigen. Hannah Arendt beispielsweise, um nur eine andere deutschstämmige Jüdin zu nennen, hat sich sehr kritisch zur Gründung Israels gestellt und geäußert. Aber auch sie hat das Existenzrecht nie in Frage gestellt.
Nein, Arendt auf gar keinen Fall. Also sie hat da bloß mit gehadert, weil ihr das in vielerlei Hinsicht kulturell nicht behagte und politisch nicht.
Ja, politisch, weil es ein Nationalstaat war. Und die Probleme, die damit zusammenhängen, die liegen nun, das hat sie schon früh gesehen und die liegen natürlich auch ein bisschen am Tage.
Frau Sanyal, wir kommen zum Schluss dieser Sendung. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über Judith Butler und ihre Widersprüche, Unschärfen, Sackgassen gesprochen. Was heißt das denn jetzt für den Umgang mit ihrem Werk? Was hat sie uns denn heute noch zu sagen?
Also ich finde es halt sehr, sehr schwierig, dass wir uns immer so an den großen Kontroversen entlanghangeln. Ich hätte halt sehr, sehr gerne noch über die Frage der Gewaltlosigkeit gesprochen, die sie ja auch so ganz radikal vertritt, dass sie ja sagt, wir alle Menschen sind dadurch verbunden, dass wir alle verletzlich sind. Und eigentlich müssen wir uns darauf beziehen. Und eigentlich ist ihre Politik und auch ihre Philosophie hat ja eine Hand, die sie reicht. Und ich muss nicht mit jedem Satz, den sie jemals gesagt hat oder geschrieben hat, übereinstimmen, um zu sagen, dass sie eine wahnsinnig einflussreiche, wahnsinnig produktive, auch für mein Denken unglaublich produktive Philosophin ist.
Vielen Dank. Das war unser Forum bei SWR Kultur zum Thema Judith Butler. Warum ist sie so umstritten? Diskutiert haben die Kulturwissenschaftlerin Eva Geulen, die Schriftstellerin Mitu Sanyal und der Journalist Jan Feddersen. Am Mikrofon war Michael Riesel. Tschüss.